Freitag, 12. März. Herzlich willkommen. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ich sitze hier wieder in meinem kleinen Börsenzimmer und mir kommen vorab zwei Punkte, liebe Investoren, liebe Investoren. Das eine ist, Sie sehen hinter mir an der Wand ein Teil von drei Ölgemälden, das sind Originale, die zeigen, was Menschen, die an der Börse mit Angst und Schrecken, von Angst und Schrecken erfasst sind. Fallende Kurse, Entsetzen und so weiter. Diese Bilder habe ich seit Jahren an der Wand hier hängen und sie tun mir sehr gut, denn ich habe keine Angst und bin nicht voller Entsetzen und bin ein kaufmännisch Realist, aber auch Optimist und ein weit in die Zukunft hinaus denkender Langfristinvestor. Aber diese Bilder tun mir sehr gut, weil sie erinnern mich jeden Tag daran, was an der Börse, was die Kurse angeht, immer auch passieren kann. Entscheidend ist aber, und das gilt für Sie auch, und deshalb erwähne ich es, dass man sich von Angst und Schrecken eben nicht packen lässt. Lassen Sie das nicht zu. Kaufmännisch gibt es immer Lösungen, und entscheidend ist, dass Sie zu den Lösungen aktiv kommen. Das heißt, nicht die Augen zumachen vor Problemen, sondern genau hinschauen, überprüfen, ist das eine Eintagsfliege in der Euphorie, ist es eine Eintagsfliege, was die Angst angeht, gut drüber schlafen, sich vertrauensvoll mit Menschen austauschen, die einem wohlgewogen sind, die vielleicht etwas mehr Expertise haben, die Erfahrung haben, weil sie viel jünger sind und ein anders denken als Sie, wenn Sie alt sind. Und umgekehrt, wenn Sie jung sind, hören Sie mal, was ein Älterer dazu zu sagen hat. Ja? Und dann aber handeln, das konsequente Handeln. Ich habe es in vergangenen Videos öfters betont. Man kann es nicht oft genug wiederholen. Das konsequente Handeln, denn auf jede Angst, auf jede Sorge gibt es bei freiem Kapital die Möglichkeit, vernünftig zu reagieren, damit Sie sagen können, okay, ich erwarte die und die Entwicklung, ich habe jetzt konsequent gehandelt, mehr kann ich nicht tun, fühle mich jetzt abgesichert oder aber ich fühle mich gut aufgestellt für weitere Zuwächse, denn ich bin optimistisch. Also, das gilt generell, nicht nur solche Bilder. Umgeben Sie sich, wenn Sie eine Ecke, einen kleinen Platz haben oder gar ein ganzes Zimmer für Ihre Investmenttätigkeit, die Sie vielleicht als Hobby haben oder als Nebentätigkeit, schaffen Sie sich da eine Atmosphäre, umgeben Sie sich mit guten Geistern, die Sie motivieren. Manche Leute haben Fotografien von großen, erfolgreichen Investoren und so weiter. Das Ganze darf nicht in einer Guru-Verehrung ausarten, das ist Blödsinn, weil Sie sind der Guru Ihres Schicksals und einfach nur jemand anders nachzuäffen, nachzuahmen, das führt zu gar nichts. Das mindert Ihr Selbstbewusstsein. Aber um Ihre Stabilität in dem Umfeld der Kapitalmärkte zu erhalten, ist wichtig, dass Sie sich ein Ambiente schaffen, ein Umfeld, wo Sie sich wohlfühlen. Und der eine, dem reicht ein Laptop, ein Airbook, wie auch immer, und ein Drink. Und bei Costolani zum Beispiel war er bekannt, der hat immer wunderbare klassische Musik gehört, damit seine Gedanken besser in Gang kommen. Also machen Sie da genau Ihr individuelles Ding. Das wollte ich nur mal kurz vorweg gesagt haben, weshalb diese Bilder in meinem Hintergrund sitzen oder vielmehr hängen. Und da bin ich auch sehr froh drum. Ja, mit Blick nach vorne wollte ich einen kleinen Gedanken einfach mal heute beim Investieren aufwerfen. Und zwar angesichts der Tatsache, dass ja sehr vieles in Bewegung ist, neue Technologien, über die ich im Übrigen sehr froh bin. Ich bin sehr froh bei aller Konservativität oder konservativen Haltung, die ich ja habe, bin ich sehr froh, dass wir in solchen guten Zeiten leben. Jawohl, es sind gute Zeiten. Zeiten enormer technologischer Veränderungen, neuer Erfindungen. Wissenschaftler werden viel früher entdeckt als in früheren Jahrhunderten und Jahrzehnten. Viele kamen ja erst posthum überhaupt mit ihren Erfindungen in den Markt. Heute ist die Chance, dass Talent entdeckt wird und unterstützt wird und dass viel Geld dafür da ist. Also die Zeiten waren ja noch nie so gut. Und da müssen wir uns mit einer guten Business-Ethik und einer konservativen Haltung auf diese modernen Aktien-Schienen für die Firmen, da müssen wir uns einklinken. Das ist der eigentliche Trick. Und wir selber profitieren ja davon. Ist das nicht herrlich, dass ich in meinem kleinen Börsenzimmer hier mich mit Ihnen austauschen kann? Wir hätten uns in unserem ganzen Leben wahrscheinlich nie getroffen. Und das Ganze gratis und kostenlos, das ist doch einfach wunderbar. Und insofern freue ich mich auf jeden Freitag mit Ihnen. Ja, angesichts, wie gesagt, aber dieser ganzen Veränderungen und so weiter, müssen sich ja immer vor Augen halten beim Investieren. Was ist eigentlich ein gesundes Investieren? Wie können Sie investieren in einer Zeit, die Sie vielleicht gar nicht so richtig greifen können? Und das ist ganz simpel, dass man sich mal klar wird darüber, woher kommt ein gesundes Investment eigentlich? Das wird ja nicht irgendwie hergezaubert, dass irgendeiner sagt, jawohl, da geben wir mal jetzt 5% ab oder so. Nein, ein gesundes und auch wirklich das berühmte Wort nachhaltiges Investment entsteht immer dort, wenn wirklich etwas geschaffen wird, wo nicht einfach nur rumgelabert wird oder von der Arbeit anderer profitiert wird, sondern wo wirklich etwas geschaffen wird. Ich verwende bewusst hier keine akademischen Fremdworte, sondern das einfache Wort schaffen. Ich gebe Ihnen da mal ein Beispiel. Also eine Firma, die über enorme Sandvorkommen verfügt, kann natürlich den Sand einfach so verkaufen. Das ist auch schon ein gutes Geschäft unter Umständen. Besser ist aber, wenn sie diesen Sand nutzt und aus dem Sand wegen mir Backsteine oder Ziegel macht. Und dann aber noch im Vergleich zur Konkurrenz solche Ziegel, die eben dem Zeitgeschmack entsprechen, die entsprechend eingefärbt werden und die eben länger halten oder auch die Wärme besser isolieren. Das Gleiche im Bereich, wer über im Sektor der Naturmedizin etwas herstellen will. Derjenige, der ganze Felder mit gewissen Kräutern besitzt oder Beeren mit Doppel-E, ja, und daraus aber es schafft, per Trocknungsprozess und Rezepturen, wo er irgendwie ein Patent drauf hat, eine Arznei herstellt. Der Weg vom einfachen Naturprodukt hin zur Arznei. Das ist der Prozess, wo gesund investiert werden kann, weil etwas geschaffen wird. Und die guten Firmen, wie kann man die dann identifizieren? Das sind diejenigen, die sich vom Kostenrechnerdenken abkoppeln. Die schwachen Firmen oder schwachen Branchen sind die dann sagen, aha, ja, der Sand kostet uns so und so viel, der Strom für die Backsteine zu machen oder die Ziegel kostet so und so viel. Ja, und also sind unsere Kosten pro Backstein, was weiß ich, 1 Euro. Ja, und dann machen wir eine kleine Marge drauf, 10%. Ja, und dann können wir 10% verdienen. Weil der Backstein kostet ja 1 Euro, entsprechend ein bisschen wollen wir es verdienen und das macht den Preis des Produktes auf. Das ist natürlich eine ganz schwache Nummer. Das ist ja auch zum Beispiel in vielen Branchen, die an den Staat verkaufen. Da sagt der Staat, jawohl, wir geben das in Auftrag und wir zahlen alles, was an Kosten ist, plus 5%. In so einer Industrie, da möchte ich ja nicht begraben sein und geschweige denn auch nur einen Pfennig investieren von meinem schönen Geld. Man muss investieren in Bereiche, wo die Kosten natürlich per Kostenrechnungsabteilung genau erfasst werden, damit man nie in die Verluste gerät. Dass aber vom Markt her überlegt wird, wie viel Nutzen bringt denn mein Produkt? Was ist dieses Produkt, das geschaffene Ergebnis, denn wert bei den Konsumenten, bei den Kunden? Und dass man es schafft, dass der Kunde gar nicht erst in diese Kostenrechnung einsteigt und sagt, lieber Mann, wie kann das hier 3 Euro kosten? Deine Herstellung ist doch nur 1 Euro. Und da sind eben die Unterschiede zwischen den Industrien ganz gewaltig. Und die eine Industrie, wie gesagt, kommt aus dem Kostendenken nicht raus. Deshalb sind Firmen sehr schwer dran, die zum Beispiel über Supermärkte verkaufen müssen, über Großeinzelhändler. Warum? Diese Einkäufer haben eine solche Einkaufsmacht, weil die verlangen zum Teil legen Sie mal bitte Ihre Rezeptur vor. Oder sagen Sie mir mal bei dem Joghurt, ja, okay, also der Becher, wie viel hat der kostet, den Sie im Einkauf? Und dann sagen Sie, ja, als Joghurtfabrikant, ja, meine Becherkosten sind arg gestiegen letzten Jahr. Da sagt der, holt der ein Blatt Papier raus, der junge Einkäufer, das sind jetzt Geschichten aus dem realen Leben, ja, hier, die, ich erzähle Ihnen keine Märchen. Und dann sagt er, ja, das kann ja gar nicht sein, Ihr Becher besteht ja, was weiß ich, zu 78% aus Polyethylen und so viel aus der Chemie und der. Und ich habe Ihnen jetzt mal vorgelegt, wie der Marktpreis für Polyethylen das letzte halbe Jahr war und ist um 5% gefallen. Wie kann Ihr Becherpreis gestiegen sein? So, das heißt, die werden da ausgezogen bis auf die Unterhose und können dann gerade noch froh sein, wenn ihr Preis nicht gesenkt wird, beziehungsweise der wird dann auch gesenkt. Das ist natürlich ein ganz schlechtes Spiel und wir als freie Kapitalanleger haben ja den Vorteil, dass wir über die Grenzen hinweggehen können, ohne dass wir unseren Hintern von zu Hause wegbewegen müssen. Unser Kapital ist mobil, das heißt, wir wären ja total, also wie sagt man, wir wären ja blöd, wären wir ja, oder nicht besonders klug, wenn wir unser Kapital solchen Leuten geben würden. Das heißt, wir gehen nicht in die Länder und nicht in die Branchen, wo einer im Schwitzkasten hängt. Was ist zum Beispiel eine Industrie, die sich völlig losgekoppelt hat? Was denken Sie wohl? Eine Industrie, die natürlich relativ riskant ist, weil sie kein beständiges Geschäft hat. Das ist die Filmindustrie. Kein Mensch schaut sich einen Film an über, was weiß ich, einen Streamingdienst oder wenn die Kinos auf sind, geht ins Kino und beschwert sich über den Kinopreis in Relation zu, was der Film in der Herstellung gekostet hat. Es gibt Fälle, dass ein Film in der Herstellung 20 Millionen Dollar gekostet hat. Und weil er so beliebt ist, der Film, und so viele Leute ihn schauen, bringt dieses 20 Millionen Investment 200 Millionen, 500 Millionen, 2 Milliarden ein. Das ist eine interessante Industrie. Die Herstellungskosten haben null Einfluss auf den Umsatz, den das Produkt generiert. So, das war ein Beispiel hierzu. Und auch beim Staat ist es so, gibt es gesunde Investments und weniger gesunde Investments. Und das muss man sich sehr genau überlegen, wenn man tatsächlich, zumindest in der Zeit, als es Zinsen gab, bereit ist, eine Staatsanleihe zu zeichnen. Wenn der Staat Schulden macht über Staatsanleihen und in den guten Zeiten einen Zins dafür zahlt, muss man überlegen, wo geht das Geld denn hin? Wenn das Geld dazu verwendet wird, die Infrastruktur des Landes zu verbessern, dann ist das ein sehr kluges Investment, weil dadurch werden der Industrie, den Gewerbetreibenden, bessere Möglichkeiten geschaffen, ihrerseits mehr zu verdienen. Also ist das ein kluges Investment. Staatsanleihen, die dazu dienen, Sozialausgaben zu finanzieren, sind natürlich nichts und enden wo? In der Inflation. Also das ist insofern, wenn Sie fremde Länder, was die Staatsanleihen angeht, begutachten wollen, dann sollten Sie sich einen Experten holen, auf volkswirtschaftlicher, nationalökonomischer Basis, der Ihnen das auseinanderfriemelt. So, und wenn wir jetzt überlegen, unter diesem Aspekt, wenn gewisse wirtschaftliche Ängste sich auflösen werden, weil die Weltwirtschaft wieder normal funktionieren kann in einer Zukunft, in einer nahen oder fernen Zukunft, wer werden wohl dann diejenigen sein, die davon besonders profitieren werden? Und da kann man ganz klar sagen, eindeutig die Firmen, die genau nach diesem Muster arbeiten, sich abkoppeln vom Kostenrechner, um die optimale Profitmarge zu erzielen, damit für die Kapitalanleger eben auch ein Anteil am Gewinn bleibt und nicht nur bei den Arbeitnehmern und bei den Lieferanten etc. Und da kommt zusätzlich ein zweiter Punkt, auf den Sie besonders achten sollten, und das ist der Punkt Investitionen für die Innovation. Und da gibt es wunderbare Beispiele und die belegen meine langjährige Erfolgsgeschichte, nämlich als Langfristinvestor. Warum ist der Langfristinvestor, wenn er es richtig macht, dem Kurzfristinvestor immer überlegen? weil die Dinge Zeit brauchen und weil wir uns den Luxus leisten können, auf die Firmen zu setzen, die eben genau wirklich so innovativ langfristig investieren, dass das Geschäft der Zukunft besonders getragen wird. Aber das geht immer zulasten des Kurzfristgeschäftes erst einmal. Und das schreckt eben die Kurzfristinvestoren ab, sodass die Langfristinvestoren unglaublich billig einsteigen können. Ich gebe Ihnen aus der Vergangenheit dazu ein paar ganz lapidare Beispiele. Die Ölindustrie zum Beispiel hat sich am Anfang der Industrialisierung sehr schwer getan. Es gab wenig Autos, kaum Flugzeuge etc. Und der Markt war einfach sehr klein. Was hat die Ölindustrie in dieser Zeit gemacht? Wir haben da Kontakt zum Beispiel zu einem alten Handelshaus in Bremen. Das war eins der Hauptgeschäfte in einer alten Zeit. Die haben den chinesischen Markt bedient, indem sie im Auftrag der Ölindustrie Öllampen zum Dumpingpreis über ganz China verteilt haben, damit die Chinesen abends ihre Häuser mit Öl beleuchten, also in den Öllampen. Das heißt, die Ölfirmen haben indirekt ihren eigenen Markt erschaffen, indem sie in etwas investiert haben, damit der Absatz in die Gänge kommt. Das war natürlich am Anfang eine starke Belastung, die sich dann aber nachher sehr ausgezahlt hat. Und dann kam parallel dazu die Automobilindustrie. Apropos Automobilindustrie. Die Hauptherausforderung am Anfang der Automobilindustrie war was? Es gab keine Straßen. Es gab nur diese Schotter- und Sandwege von den Pferden und Postkutschen, wo die Leute zu Fuß gegangen sind. Sodass der alte Henry Ford hat zum Teil 20, 30 Kilometer Autobahn oder Landstraße auf eigene Kosten gebaut, damit die Leute sozusagen schotterfrei oder ruckelfrei überhaupt mal fahren konnten. Das waren natürlich ungeheure Investitionen, die an sich für einen Automobilfabrikanten gar nicht zur Verfügung standen oder gar nicht angebracht waren. Aber es waren die richtigen Investments, um das Ganze in Gang zu bringen. Das waren also im Rückblick gesehen Marketingmaßnahmen, so wie wir sie heute kaum noch kennen. Aber ich erinnere mich zum Beispiel auch noch sehr genau, als da war ich, glaube ich, in der Grundschule, da hat die Firma Procter & Gamble in Deutschland versucht, in den Markt einzudringen gegen die altetablierte deutsche Konkurrenz. Und da weiß ich noch, wie eines Tages meine Mutter die Türe aufmachte und da stand an der Haustüre stand ein richtig dickes Paket, ich glaube Ariel, also ein Waschpulver. So, gratis und kostenlos. Das heißt, die Firma Procter & Gamble hat wahrscheinlich ein ganzes Bundesland mit Unmengen an Samples, sagt man, also an Musterpackungen verteilt, die aber lange gehalten haben. Und das Gleiche ist auch eines der Erfolgsgeheimnisse der von mir schon oft zitierten Firma Estée Lauder. Wie gesagt, keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung hier für diese Aktie. Estée Lauder, der große Kosmetikkonzern. Eins der ganz großen Erfolgskriterien dieser Firma war die Großzügigkeit bei den Proben. Estée Lauder hat nicht eben so eine kleine Mini-Probe von einer Gesichtscreme verteilt, am Ende noch irgendwie minderer Qualität, damit es nicht so teuer war. Nein, die hat verschenkt, Sie müssen es mal in den Büchern nachlesen, in einem der Videos haben wir ja darauf hingewiesen, das Buch von Leonhard Lauder, die haben zum Teil Proben verschenkt, die einen ganzen Monat gehalten haben, damit der Kunde sich daran gewöhnt und richtig daran gewöhnt und damit die Chance steigt, zu sagen, bei diesem Produkt bleibe ich. So, und davon profitiert nur der Langfristinvestor. Und mein Großvater, der immer sehr viele Aktien hatte, der hat mir immer gesagt, als Rat, als ich ein Jugendlicher war, und hat das auch gesagt, merk dir das für dein Leben, für deine eigene Tätigkeit. Er hat gesagt, wenn du einen Schinken haben willst, dann musst du erstmal mit Würsten reinwerfen. Das heißt also, wer richtig Großes erreichen will, der muss auch was investieren. Also, Sie können es drehen und wenden, wie Sie wollen. Sie können so schlau sein, wie Sie wollen und so viel Geld oder wenig Geld haben, wie Sie wollen. Wir leben in einer Zeit, dass wenn Sie mit Ihrem Kapital etwas erreichen wollen, dann müssen Sie ein wirklicher Investor sein. Das heißt, Sie müssen Ihr Kapital zur Arbeit bringen. Und die Arbeit des Kapitals heißt, das Kapital muss idealerweise dort landen, wo etwas geschaffen wird, und zwar in einer Art und Weise, wo es mit einer hohen Profitmarge zur Zufriedenheit der Kunden aber dennoch verkauft werden kann. Und damit hängt eins ganz klar zusammen: Wer ist auf dieser Reise der Erfolgreichste? Diejenige Firma, die besonders kreativ ist. Und weshalb achte ich besonders wo drauf? Auf die Ausgaben in der Gewinn- und Verlustrechnung jedes Jahr von was? Forschung und Entwicklung und auch Marketing. Denn Sie können den Gewinn einer Firma über mehrere Jahre künstlich steuern, dass der steigt oder fällt, vor allem, dass er steigt, indem Sie einfach auf die Bremse treten und sagen, komm, wir machen gar nicht mehr so viel Marketing, da lassen wir uns gar nichts mehr einfallen, machen wir nur noch die Hälfte, merkt erstmal gar keiner. Ja? Und das bei Forschung, Entwicklung und erst recht. So. Und da aber natürlich auf eine intelligente Weise. Also, Sie sehen, Investor, investieren, kreativ, innovativ, Messzahlen, Marketingkosten, Forschung und Entwicklung sind das A und O und da der Trend. Eine Firma, ich schaue mindestens immer die letzten 5 Jahre an, eine Firma, die, wo seit 5 Jahren die Forschung und Entwicklung in Prozent zum Ertrag oder in Prozent zum Umsatz fällt oder stagniert, das ist schon mal gar nichts. Das muss steigen. So. Und das muss in den Preisen oben einkalkuliert sein. Wer das nicht schafft, ist schwach. Und wer schwach ist, dem gebührt unser Mitleid, aber nicht unser Kapital. Wunderbar. Also, liebe Freunde, liebe Freundinnen, vielen Dank für Ihre Zeit. Bitte seien Sie nächsten Freitag auch dabei. Und ich hoffe, dass ich heute Ihnen ein, zwei Anregungen geben konnte. Das ist ja der Sinn und Zweck des Ganzen. Und bis dahin, Ihnen alles, alles Gute. Bleiben Sie optimistisch. Lassen Sie den Mut nicht sinken. Ihr Markus Elsässer.